Für unser Thema ist USA ein unglaublich attraktiver Markt, weil da ganz viele herstellende Unternehmen sind, die exportieren und damit sich auch mit Regulatorik beschäftigen. Berkeley ist eine der wenigen staatlichen Elite-Universitäten in den USA, die investiert in diese jungen Menschen, in diese Gründer, und am Ende profitiert aber der Privatmarkt von natürlich dann der Wertschöpfung, die dann diese Gründer sozusagen mit ihren Startups generieren.
Es gab eine aktuellere Stanford-Studie, die auch gezeigt hat, dass spezialisierte AI-Tools bei jeder sechsten Anfrage halluzinieren.
Das heißt, wir erstellen wie eine Art digitalen Zwilling der Gesetzeslandschaft und einen digitalen Zwilling des Unternehmens und der Produkte, und die verarbeiten wir miteinander.
Die klassischen LLMs, die meisten Zuschauer wissen mittlerweile, wie sie im Grunde genommen funktionieren, was das ist. Symbolische KI ist eigentlich ein älteres Feld, aber dennoch ein bisschen unbekannter im Mainstream. Kannst du das erklären, also was genau das bedeutet und wie ihr auch symbolische KI bei euch nutzt?
Deswegen ist es wichtig, dass der Nutzer nachvollziehen kann und sozusagen eine Argumentation mitgeliefert bekommt, wie es zu einer bestimmten Antwort, wie es zu einem bestimmten Ergebnis kam. Weil nur dann kann er darauf einwirken, erkennen, dass es eben kein korrektes Ergebnis ist, und dann eben auch entsprechend darauf einwirken. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir einen Investor gewinnen konnten. Und das heißt, es ist Christian Lindner, der, wie kein anderer, eine Erfahrung und einen Blick aus der regulatorischen Sicht mit reinbringen kann. Natürlich, wenn diese Unternehmen sich nicht ändern und nicht anpassen, auch wenn wir uns nicht ändern und anpassen, dann ist die Gefahr, dass wir schnell überholt werden.
Ja, hallo Anne, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Anne, du hast für McKinsey Konzerne beraten. Du hast für Audi ein Innovationsprogramm am MIT aufgebaut, warst an Stanford, hast einen Venture Capital Fund im Silicon Valley gegründet, hast zwei Startups gegründet, darunter Legally AI, darüber werden wir heute in der Tiefe sprechen, also eine KI-gestützte Compliance-Plattform. Ihr habt gerade einen A-Promi als Investor gewonnen, vielleicht können wir darüber gleich nochmal ein bisschen mehr erfahren. Du hast aber auch hier an der TU München summa cum laude studiert und promoviert, und deine Doktorarbeit erklärt im Grunde, warum Konzerne an Innovation scheitern. Was hast du herausgefunden in deiner Doktorarbeit?
In meiner Doktorarbeit habe ich im Prinzip für Audi untersucht, wie radikale und disruptive Innovationen etabliert und dann auch tatsächlich umgesetzt werden können. Und was ich primär herausgefunden habe, dass kognitive Biases, also unterbewusste systematische Fehler in unseren Entscheidungen, im Prinzip dazu führen, dass Entscheider in einem Unternehmen wie Audi zwar Innovationen fördern wollen, dann am Ende tatsächlich aber tagtäglich eher die inkrementellen, eher die bekannteren Themen mit Geldern fördern und finanzieren. Und dass eben diese kognitiven Biases da sehr stark eigentlich in die falsche Richtung leiten.
Ja, okay, also super interessant. Da werden wir gleich auch nochmal in der Tiefe darüber sprechen, wie das auch dein Startup jetzt fördert und beflügelt, diese Erkenntnisse, die du dort gewonnen hast. Und du hast aber eine sehr interessante Vita, deswegen lass uns gerne nochmal ein bisschen weiter vorne anfangen. Du warst ja nämlich auch bei Audi oder hast bei Audi das Tech Intelligence Programm in Boston aufgebaut, in direkter Zusammenarbeit mit dem MIT. Worum ging es da genau?
Im Prinzip ging es darum, externe Innovationen, also neue Technologien rund um das MIT, also von den Forschern, aber auch von Startups aus dem Ökosystem zurück nach Deutschland in die technische Entwicklung bei Audi zu bringen. Wenn man einen Schritt zurücknimmt aus der Innovationstheorie heraus, kann man entweder auf die internen Mitarbeiter setzen, also interne Programme, das war während meiner Promotion das Thema, wie können wir interne Ideen, Innovationen fördern, dass die sozusagen auch am Ende als Produkt dann auf den Markt kommen. Und ein anderer Ansatz in der Innovationstheorie ist, von außen Innovationen, neue Technologien mit ins Unternehmen mit hineinzubringen. Weil selbst wenn man die besten Entwickler und Mitarbeiter hat, draußen gibt es natürlich so viel mehr Menschen, die an neuen Themen forschen. Und da war das Ziel im Prinzip am MIT sehr nah dran zu sein, weil dort auch viele spannende Innovationen, Technologien entstehen rund um Material Science, Robotics. Und das war so ein Bereich bei Audi, den wir weiter ausbauen wollten. Also neben Autonomous Driving und E-Mobilität auch so diese ganzen Hardware-Innovationen mehr Fokus und mehr Raum zu geben.
Gab es da für dich denn einen spezifischen Auslöser, dass du dich überhaupt so tief für diese ganzen Themen interessiert hast? Das ist ja schon ein sehr spezielles, durchaus interessantes Feld, aber kommt ja jetzt auch nicht jeder drauf, sage ich mal, in dem Bereich zu promovieren und letztlich tätig zu sein. Gab es für dich einen Auslöser, dass du dich für diese Themen interessiert hast, oder wie kamst du in das Feld?
Also im Prinzip hat mich schon sehr lange diese Schnittstelle zwischen Behavioral Economics, also die Frage, wie treffen wir Entscheidungen, wie funktionieren unsere Denkmechanismen, und Technologieinnovation interessiert. Also ich habe schon in meiner Masterarbeit damals untersucht und geforscht, wie Startups und etablierte Unternehmen neue Innovationen, Technologien im Prinzip in Form von Produkten auf den Markt bringen und welche psychologischen und organisatorischen Strukturen und Faktoren das begünstigen. Das heißt, das war schon, sag ich mal, in meiner Masterarbeit ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe und dazu geforscht habe. Und ich habe das dann im Prinzip bei Audi weitergeführt und weiterführen können, als die auf mich zukamen, eben mit dem Problem, dass sie radikale Innovationen auch tatsächlich umsetzen wollen.
Ja, du würdest dich, glaube ich, mit dem Konstantin Gürike, fällt mir gerade ein, der Mitgründer von LinkedIn, sehr gut verstehen. Der hat auch in dem Bereich, also studiert und dann auch künstliche Intelligenz. Also es erinnert mich sehr stark, als ich mit ihm gesprochen habe, was du erzählst. Und du warst ja dann auch oder bist immer noch, da kannst du gleich was zu erzählen, Managing Partner des California Innovation Fund, direkt im Silicon Valley Ökosystem. Hast dort in Startups investiert und hast an der UC Berkeley affiliiert. Wie kam es dazu und was hast du dort gemacht und bist du immer noch dort tätig?
Ja, also ist eine sehr nette Geschichte, weil es so ein bisschen full circle ging. Ja. Ich war im letzten Semester in Berkeley und da war ich an der Haas Business School in einer Entrepreneurship Class bei Kurt Beyer und der war damals mein Professor. Und dort habe ich, sage ich mal, auch so die ersten Berührungspunkte mit dem Silicon Valley, mit Entrepreneurship dort gehabt. Und Kurt Beyer kam dann Jahre später auf mich zu. Wir sind im Prinzip im Kontakt geblieben. Und aus, sage ich mal, diesem Professoren-Studenten-Verhältnis hat sich ein Mentoring und eigentlich eine Freundschaft entwickelt inzwischen. Und er kam mit der Idee auf mich zu, eine neue Art von Venture Capital Fund zu gründen. Also er hatte bisher schon sehr viel als Angel Investor in die Startups investiert von seinen Studenten und hat aber immer das Gefühl gehabt, diese Uni, also Berkeley ist eine der wenigen staatlichen Elite-Universitäten in den USA, die investiert in diese jungen Menschen, in diese Gründer und am Ende profitiert aber der Privatmarkt von natürlich dann der Wertschöpfung, die dann diese Gründer sozusagen mit ihren Startups generieren. Und er wollte so ein Stück weit da was zurückgeben. Das heißt, dieser California Innovation Fund ist ein Shared Carry Fund, der 50% des Management Carries, also im Prinzip des Profits, was am Ende dann des Management Teams des Funds normalerweise bekommt, zurück an die Uni gibt, mit dem Zweck, in quasi die neue Generation von Gründern zu investieren. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und er hat mich dann eben gefragt, ob ich das mit ihm aufbaue.
Okay, spannend. Und dort bist du immer noch zum Teil, oder?
Ich bin jetzt operativ rausgegangen, als ich dann selbst gegründet habe. Aber ich bin nach wie vor als Advisor tätig und unterstütze, sag ich mal, die Aktivitäten sehr stark.
Okay, ja, dann lass uns von dort aus gerne mal den Bogen spannen zu deinem aktuellen Startup, Legally AI. Du hast ja dann den Weg eingeschlagen, wieder zurück aus dem Silicon Valley nach Deutschland. Viele machen es eher umgekehrt, gehen aus Deutschland in Silicon Valley. Und was war dafür der Auslöser? Also was war der Grund, wieder zurückzukommen hier nach München, wo du ja ursprünglich dann auch studiert hast? Und was genau macht ihr jetzt auch mit Legally AI?
Es gab jetzt nicht den einen Faktor, aber ich glaube sehr stark daran, dass man als Gründer sich die Rahmenbedingungen so schaffen muss, dass man wirklich einen langen Atem hat. Und das heißt für mich, dass ich eben hier in Deutschland mein familiäres Umfeld habe, mit meinen besten Freunden. Und ein sehr starker Faktor, Patrick und Sebastian, meine Co-Founder, waren auch hier in München. Und dementsprechend war das auf jeden Fall der beste Ort, um zu gründen, um zu starten. Ich glaube aber auch sehr stark daran, dass auch als deutsches Unternehmen, europäisches Unternehmen, es wichtig ist, sage ich mal, den Bezug zum Silicon Valley zu halten und eigentlich so mit einem Fuß in beiden Welten bestes Setup ist.
Warum ist das wichtig aus deiner Sicht? Weil die uns einfach öfter mal voraus sind in vielen Stellen oder welchen Mehrwert ziehst du daraus, sage ich mal, immer diesen Kontakt zu haben?
Also ganz persönlich einmal das Mindset, wirklich mutig und groß zu denken und visionär zu denken. Wir sind hier in Deutschland sehr gut, sag ich mal, sehr konsequent an den Dingen zu arbeiten und sag ich mal, tolle Technologie aufzubauen, aber denken manchmal nicht groß genug. Und dieses Mindset, das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Das andere, auch jetzt so aus Investitionssicht und auch aus Kundensicht, ist einfach, sind die USA ein viel größerer Markt. Also der Kapitalmarkt, dort den Zugang und den Bezug zu halten, ist für uns ganz wichtig für weitere Finanzierungsrunden. Und dann aber eben auch, Und wir kommen sicherlich gleich noch dazu. Für unser Thema ist USA ein unglaublich attraktiver Markt, weil da ganz viele herstellende Unternehmen sind, die exportieren und damit sich auch mit Regulatorik beschäftigen.
Das ist interessant, weil ich hätte jetzt auch intuitiv gesagt, KI-gestützte Compliance-Plattform ist wahrscheinlich Deutschland eher prädestiniert nochmal dafür als zum Beispiel die USA. Aber nimm uns da vielleicht zunächst nochmal mit. Also was genau macht Legally? Welches Problem löst ihr und welche Zielgruppe bespielt ihr?
Also wir haben mit Legal mit dem Ziel gegründet, im Prinzip Compliance, also ein ultra trockenes, langweiliges Thema, aber einer der größten Wachstumsbremsen für Unternehmen global, radikal zu simplifizieren und zu vereinfachen. Also es ist so, dass heute Unternehmen, wenn sie mit ihrem Produkt in verschiedene Vertriebsmärkte verkaufen müssen, eine Vielzahl an regulatorischen Anforderungen erfüllen müssen. Und das ist nicht nur in Europa und in Deutschland so, sondern eben auch in USA, wo man auf Federal Level, auf State Level unglaublich viele Anforderungen hat, die eben jedes Unternehmen einzeln für jedes Produkt prüfen und dann umsetzen müssen. Und diese Komplexität, die adressieren wir und vereinfachen wir.
Okay, also es geht im Grunde um Produktcompliance. Ja. Kannst du da etwas in die Tiefe gehen, wie ihr das löst, dieses Problem? Also technisch gesehen arbeitet ihr mit den großen LLMs wahrscheinlich zum Teil. Wie ist eure Plattform aufgebaut und wie funktioniert das?
Ja, erstmal vielleicht, um das Problem zu verstehen. Ja. Stell dir vor, du bist ein Compliance-Manager bei einem großen Hersteller, hast ein Produktportfolio von 500 Produkten und es geht jetzt darum, für eine Bohrmaschine im Prinzip da herauszufinden, welche rechtlichen Anforderungen du erfüllen musst. Und es fängt an bei den Materialien, die du verwenden kannst, die vielleicht in Frankreich anders sind als in den USA, anders als in Südkorea, bis hin zu der Beschreibung oder der Schriftgröße der Händlerinformationen auf der Verpackung. Das heißt, da kommen über 10.000 einzelne Anforderungen zusammen und das ist nur für ein Produkt. Das heißt, multipliziert es mit Produkten und Vertriebsmärkten und dann hast du ein Gefühl für die Komplexität. Und aktuell wird es eben mit verschiedenen Spreadsheets, mit PDFs versucht, dem Ganzen Herr zu werden. Ja. Und was im Prinzip Unternehmen oder den Mitarbeitern fehlt, ist schnell herauszufinden, was sind regulatorische Änderungen, was ist neu und was betrifft mich ganz konkret mit meinem Produkt, damit ich weiß, was ich erfüllen muss, um eben das Produkt verkaufen zu können. Und wir sind jetzt ein System und bieten eben das Unternehmen an, diese Frage zu beantworten. Also bei uns bekommt man tagesaktuell eine Übersicht über, was ist neu, was hat sich geändert und was musst du jetzt mit deiner Bohrmaschine beachten, damit du sie weiterhin zum Beispiel in Australien verkaufen kannst. Und dafür nutzen wir eben jetzt eine Kombination aus den ganz neuen generativen KI-Ansätzen, aber eben auch klassischen symbolischen KI-Techniken, die es schon seit Jahren, Jahrzehnten gibt.
Okay, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen näher erläutern, weil die klassischen LLMs, die meisten Zuschauer wissen mittlerweile, wie sie im Grunde genommen funktionieren, was das ist. Symbolische KI ist eigentlich ein älteres Feld, aber dennoch ein bisschen unbekannter im Mainstream. Kannst du das erklären, also was genau das bedeutet und wie ihr auch symbolische KI bei euch nutzt?
Ja, also eben diese generativen KI-Modelle, LLM, sind ja super für unstrukturierte Daten. Das ist im Prinzip jetzt die Technologie, die auch eine Lösung wie unsere erst möglich macht. Aber gleichzeitig diese symbolischen Ansätze, also so good old klassische Ansätze, die sind eher regelbasierte KI-Ansätze. Wenn dann Zusammenhänge, die sind eben auch sehr, sehr wichtig, um, sage ich mal, Leitplanken in System zu setzen, damit eben so Dinge wie Halluzination oder andere ungewollte Effekte eines probabilistischen LLMs eben eingegrenzt werden. Und durch die Kombination können wir die Power sozusagen von diesen generischen oder generativen Ansätzen mit sehr, sag ich mal, nachvollziehbaren Methoden kombinieren und dann am Ende für unseren Nutzer nicht nur ein schnelles Ergebnis, eine schnelle erste Einschätzung schaffen, sondern auch eine, die nachvollziehbar und eben rückverfolgbar ist, zu welche Daten, welche Informationen sind dabei herangezogen worden.
Verstehe, damit wir das Produkt von euch nochmal abschließend verstehen. Also ich verstehe, ihr macht die Recherche, ihr helft dabei zu verstehen, welche Gesetze sind maßgeblich, was muss ich beachten. Unter anderem helft ihr dann in der Folge auch, Dokumente zu erstellen, Gutachten, Compliance-Dokumente, was auch immer man dann alles braucht in der Produkt-Compliance. Also macht ihr das dann auch im nächsten Schritt gleich mit oder was
genau.
passiert dann?
Also es ist im Prinzip die gesamte Wertschöpfung, wie man sagen kann, vom Regulatory Monitoring, also der Frage, welche Gesetze gibt es überhaupt und was ist da neu, zu was davon ist jetzt anwendbar auf mein Produkt, zu wenn ich ein neues Produkt entwickle, was muss ich da überhaupt beachten in den verschiedenen Märkten und dann aber eben auch die, sage ich mal, Generierung von Artefakten, eben von Compliance-Listen, von Materialien, die ich dann wiederum mit Lieferanten, mit Kunden teile. Und das ist eben, geht sehr weit über einen einfachen Chatbot zum Beispiel hinaus, wo ich meine Frage stelle, sondern wirklich end-to-end verschiedene Anwendungsfälle entlang sozusagen diesen Aufgaben und Verantwortlichkeiten abzudecken. Und was, sag ich mal, darunter liegt, ist, dass wir die Datenbasis zur Verfügung stellen und da regulatorische Informationen mit Produkt- und Unternehmensinformationen verknüpfen. Das heißt, wir erstellen wie eine Art digitalen Zwilling der Gesetzeslandschaft und einen digitalen Zwilling des Unternehmens und der Produkte und die verarbeiten wir miteinander. Also da kommt dann die juristische Methodik mit ins Spiel, die wir sozusagen in unser System integrieren und die auf diese Daten zugreift und dann in der Zusammenarbeit mit dem Nutzer verschiedene Aufgaben erstellt oder löst.
Du hast ja gerade schon beschrieben, dass es wichtig ist, dass die Systeme Halluzinationen bestmöglich vermeiden. Deswegen arbeitet die unter anderem ja auch mit symbolischer KI letztlich. Das wird sicher ein Lösungsansatz sein. Es gab eine aktuellere Stanford-Studie, die auch gezeigt hat, dass spezialisierte AI-Tools bei jeder sechsten Anfrage halluzinieren. Also nicht ChatGPT, sondern wirklich Tools von Westlaw und wie sie nicht alle heißen. Das ist ja im Grunde ein ungelöstes Problem. Ich meine, Sam Altman hat schon 2024 gesagt, 2025 reden wir nicht mehr über Halluzinationen. Wir reden immer noch darüber im Kern.
Ja.
Wie geht ihr damit um? Welche Lösungsansätze habt ihr hier? Was merkst du vielleicht auch bei Kunden, was denen wichtig ist in dem Kontext?
Die Studie trifft da wirklich einen wunden Punkt. Und das ist ein Thema, was unsere Kunden, was Unternehmen generell sehr beschäftigt und auch zu viel Skepsis und Unsicherheit führt, das ganze Thema Halluzination. Dazu muss man sagen, also zweierlei Ansätze. Das eine ist natürlich, Halluzination zu vermeiden. Und da gibt es unterschiedliche technische Ansätze. Kurz haben wir schon ein bisschen dran geschrammt.
Ja.
Kommen wir vielleicht noch dazu. Und unterschiedliche, selbst vertikale Tool-Anbieter nutzen da unterschiedliche Ansätze. Das heißt, da ist auch kein Tool genauso wie das andere. Das andere und aus meiner Sicht noch viel wichtigere ist aber neben Vermeidung, weil das ist Stand heute, wie du selbst sagst, noch nicht zu 100% möglich. Deswegen ist es umso wichtiger, das nachvollziehbar zu machen, eben keine Blackbox zu haben, wo ein Ergebnis rauskommt und der Nutzer nicht nachvollziehen kann. Wie kam es zu dem Ergebnis? Welche Daten wurden verarbeitet? Und deswegen ist es wichtig, dass der Nutzer nachvollziehen kann und sozusagen eine Argumentation mitgeliefert bekommt, wie es zu einer bestimmten Antwort, wie es zu einem bestimmten Ergebnis kam. Weil nur dann kann er darauf einwirken, erkennen, dass es eben kein korrektes Ergebnis ist und dann eben auch entsprechend drauf einwirken.
Okay, das heißt, ihr habt dann sicher auch ein eigenes RAG-System im Hintergrund, wo dann die Dokumente referenziert werden oder eben entsprechend aus eurer Datenbank die Referenz angegeben wird. Woher kommt jetzt diese Antwort, die hier geliefert wurde, dass man das dann im Zweifel selbst nochmal mitprüfen kann?
Genau, also im Prinzip stecken viele verschiedene Methodiken und Ansätze dahinter, unter anderem RAG, aber eben auch diese juristische Methodik, die wir ins System kodiert haben, wo im Prinzip regulatorische Texte vorverarbeitet, strukturiert, harmonisiert werden und so, sag ich mal, in den Kontext gebracht werden, dass schon klar ist, wie muss das System, das LLM damit arbeiten und dann eben auch, dass nur die Informationen, die für eine bestimmte Frage, eine Aufgabe relevant sind, dem System zur Verfügung gestellt werden. Und eben dann, und das ist eher auch, sag ich mal, eine Interface-Design-Entscheidung, eben so transparent zu machen, dass der Kunde nicht nur das Ergebnis bekommt, sondern eben auch die Begründung und den direkten Link zur Originalquelle. Und aus jedem Punkt im Prinzip in unserer App kann man sich immer den Originalgesetzestext, also den Artikel und die Produktinformationen, die herangezogen wurden, ausgeben
lassen. Ja, es würde mich nochmal eine ganz praktische Einschätzung von dir interessieren, weil wir hier auf dem Kanal auch immer wieder darüber sprechen, wie man KI gewinnbringend einsetzt als Unternehmen, aber auch als Privatperson, also nicht einfach irgendwelche Spielereien zu betreiben, sondern zu schauen, wie können wir es sinnvoll und gewinnbringend in der Praxis einsetzen. Was stellst du fest bei Kunden, mit denen du sprichst, Interessenten, Unternehmen aus dem Legal-Bereich, was sind Stand heute so die größten Fehler, die gemacht werden? Ist es eher noch, dass man sagt, ja, es funktioniert alles noch nicht so gut oder wir müssen auf den Datenschutz achten oder man macht schon was, aber man macht was Falsches?
Ja.
Was ist da jetzt so aus seiner Sicht gerade mal so durch die Bank der größte Fehler, den Unternehmen noch machen, bevor sie zu euch kommen dann natürlich?
Ja, ich glaube, was ich beobachte, und das beobachte ich an mir, an uns und entsprechend auch an den Personen auf Kundenseite, mit denen ich spreche, ist zu schnell sich eine Meinung zu bilden und dann darauf sozusagen Dinge zu bewerten. Die Entwicklungen sind so schnell, dass man eigentlich die größte Herausforderung ist, immer wieder to unlearn, also immer wieder zu vergessen, was man eigentlich gerade dachte zu wissen und sich neu drauf einzulassen. Und da musste auch ich meine eigene Arbeitsweise komplett umstellen, weil ich hatte immer auch sehr stark, sag ich mal, von meinem Forschungshintergrund geprägt, mir am Wochenende Zeit geblockt. Dann habe ich versucht, sozusagen neue Modelle oder Neuerungen zu recherchieren, mir ein Bild zu machen und dann sozusagen mit dieser neuen Erkenntnis weiter in die nächste Woche zu gehen. Aber es entwickelt sich so schnell, dass ich eigentlich jetzt umgestellt habe, sehr viel mehr einfach auszuprobieren. Und selbst wenn jetzt zum Beispiel ein Prozessschritt noch nicht funktioniert oder ein Ergebnis noch nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, nicht zu sagen, ah, das funktioniert einfach nicht für diese Art des Anwendungsfalls oder die Qualität ist nicht gut genug, sondern es nächste Woche wieder zu probieren und einfach sehr viel zu experimentieren, um immer wieder neue Erfahrungen zu machen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt.
Ja, absolut. Also das kann ich nur so unterschreiben, also dass man auch teils die Erfahrung, die man noch vor ein paar Monaten gemacht hat, schnell wieder löschen muss, weil viele haben vielleicht noch mit ChatGPT mal irgendwas ausprobiert, gesehen, es funktioniert nicht und jetzt sind wir auf einem ganz anderen Level einfach innerhalb von wenigen Monaten gekommen. Nicht zuletzt durch Claude und Claude Code. Da habe ich jetzt mal eine ganz direkte Frage an dich. Und zwar hat ja der ganze Claude Cowork, Claude Code Aufbruch sozusagen, gigantischen Börsencrash ausgelöst. Man spricht mittlerweile von fast bis zu 1 Billion losgelöst, damals durch die Legal Plugins von Cowork, wo man gesagt hat, man erstellt jetzt Rechtstexte, analysiert Rechtstexte mit einem Plugin, was von Anthropic selbst kommt. Und das hat natürlich auch bei vielen Foundern so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ja, was hat das für Auswirkungen langfristig auf mein eigenes SaaS-Geschäft? Wie siehst du das? Natürlich auch im Hinblick auf euer eigenes Unternehmen. Wenn Unternehmen im Zweifel sagen, ja, die KI-Modelle, die sind einfach so gut, wir schreiben uns da jetzt einfach ein Plugin, jetzt mal überspitzt gesagt natürlich, und lassen uns selbst diese Gesetzestexte raussuchen und Dokumente erstellen, whatever. Dann stellt sich ja natürlich die Frage, was ist als Startup dann unser Moat oder was bedeutet das allgemein für Software-Lizenzmodelle, wenn die Großen am Ende alles selbst machen?
Ja.
Wie blickst du auf diese Entwicklung?
Also zu diesem Börsencrash, ich glaube, das ist natürlich was, wo der Markt definitiv überreagiert hat. Okay. Ich glaube, was du und ich und jetzt wahrscheinlich auch deine Audience schon sehr viel mehr wissen, ist einfach, dass klassische SaaS-Ansätze oder Geschäftsmodelle auf jeden Fall Gefahr laufen, überholt zu werden. Und ich glaube, das war im Prinzip so eine Überreaktion des Marktes, die eben da gesehen hat, okay, diese klassischen Anbieter, die sind, sage ich mal, nicht sicher, die müssen sich auch ändern. Und ich glaube, das ist was wir auf jeden Fall wissen, dass sich ganz viele Geschäftsmodelle und klassische SaaS-Modelle einfach ändern werden. Das andere ist, und da ist, glaube ich, diese Rechtsdatenbanken, die haben trotzdem natürlich noch einen wesentlichen Vorteil. Und das sind diese kuratierten, proprietären Daten, die jetzt zum Beispiel in Claude Cowork oder Claude Code nicht direkt haben. Yeah. Das heißt, so krass ist es jetzt eben nicht. Mhm. Und ich glaube, da sind wir auch am Punkt. Natürlich, wenn diese Unternehmen sich nicht ändern und nicht anpassen, auch wenn wir uns nicht ändern und anpassen, dann ist die Gefahr, dass wir schnell überholt werden. Und ich glaube, das ist einmal ein wesentlicher Faktor, dass es dieser Execution Speed bedarf, dass man eben nie sich sicher sein kann, dass mit der aktuellen Lösung man wirklich gut für die Zukunft aufgestellt ist, weil sich einfach alles so schnell verändert, dass man da sich kontinuierlich selbst hinterfragen muss. Und auch wir versuchen immer wieder zu hinterfragen, sind unsere Ansätze die richtigen? Wie können wir selber effizienter, schneller werden, wenn ein neues Modell oder ein neuer Ansatz rauskommt? Das andere ist aber jetzt gerade bei diesem Compliance oder Legal Domain, ist es eben so, dass es schon Aspekte gibt, die man nicht mal schnell vibe-coden kann. Also es ist einmal eben diese proprietären Daten, die tagesaktuell in der richtigen Version verfügbar sein müssen. Ne? Und da haben wir eben auch, sag ich mal, diesen einen Aspekt, diese eine Säule, dass wir die Daten, also globale Gesetzestexte alle tagesaktuell in unserer Software haben, sodass man eben nicht auf einer veralteten Version aufbaut. Das ist quasi das eine. Und das andere ist dann eben diese juristische Methodik, dass ich nicht nur ein LLM vor diese Datenbank setze, vielleicht mit einem RAG-Ansatz, sondern dass ich eben einen Prozess habe, der auch, sage ich mal, klassische, symbolische und deterministische Ansätze nutzt, um sehr viel kontrollierter eben zu sagen, für welche Frage brauche ich welche Informationen und wie müssen die verarbeitet werden. Und dann eben auch, was du vorhin meintest, welche Art der Artefakte brauche ich eigentlich, damit die dann direkt weiterverwendet werden können. Und dieses Zusammenspiel ist auf jeden Fall, sag ich mal, Kern, wo sowohl, sag ich mal, wir immer wieder uns weiterentwickeln müssen und aber auch andere Player.
Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Antwort. Also, dass natürlich vor allem eher horizontale Anbieter im Zweifel betroffen sind. Wenn ich jetzt irgendwie Marketing, Automation ganz breit mache, aber wenn ich eher so eine vertikale Lösung, so wie ihr, habe mit proprietären Daten, das ist halt weniger angreifbar. Und ich glaube, das sind auch so die letzten SaaS-Unternehmen, die sich lange halten, also die halt wirklich proprietäre Daten haben, die ich mir nicht einfach so ziehen kann im Zweifel oder juristische Logik im Hintergrund beispielsweise, die nicht so einfach zu kopieren sind. Ja.
Genau, und da ist Stichwort System of Records, was viele jetzt natürlich auch gerade diskutieren, dass du eben einmal natürlich jetzt wie wir öffentliche Daten, aber so verarbeitbar und kontextualisiert haben, aber eben auch Unternehmensdaten. Das heißt, der Nutzer trägt Daten in unser System ein und hat damit natürlich über die Zeit auch einen unglaublichen Wertzuwachs. Also seine ganze Compliance History, seine ganzen Produktdaten sind bei uns dann im System hinterlegt. Und das ist auch sehr schwer, einfach mal so sozusagen zu ersetzen.
Wenn wir jetzt über Legal AI nochmal im Allgemeinen sprechen, das wohl bekannteste Unternehmen in dem Bereich ist Harvey. Die haben jetzt in 3 Megarunden 760 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Die setzen wohl rein auf einen LLM-basierten Ansatz, also nicht wie ihr, die auch mit symbolischer KI etc. arbeiten. Vielleicht zunächst die Frage, wie steht die überhaupt? Ist das überhaupt ein Wettbewerber von euch? Kann man das irgendwie einordnen? Oder vielleicht zunächst dazu mal die Frage und natürlich auch, wie du den Ansatz bewertest.
Also es ist kein, sag ich mal, direkter Wettbewerber. Im Gegenteil, ich glaube, Harvey als Vorreiter hat definitiv da viel auch den Weg geöffnet, überhaupt für die gesamte Branche und die gesamte Industrie da ein Bewusstsein zu schaffen und auch bei den Kunden sozusagen eine Neugierde und eine Awareness, dass man in dem Rechtsbereich eben da jetzt sehr viel machen kann. Die klassischen Kunden von HW oder Legora, auch ein europäischer Anbieter, sind eigentlich Kanzleien und Rechtsabteilungen. Und wir sind, sage ich mal, so ein Stück weit mehr auf den Compliance Regulatory Affairs Manager, die häufig zwischen einer Rechtsabteilung und einer Entwicklung zum Beispiel sitzen oder in einer Qualitätsabteilung, weil wir eben auch die Produkt- und die Unternehmensdaten mitverarbeiten und da nicht nur quasi mit regulatorischen Texten arbeiten, sondern eben auch vielen anderen Informationen. Und dementsprechend ist es kein Wettbewerber, sondern eigentlich komplementär eher zu unserer Lösung.
Okay, verstehe, ja. Ich habe dann eine größere Frage nochmal, die viele Zuschauer natürlich bewegt und eigentlich jeden, und zwar, wie wirkt sich KI auf Jobs aus? Und Anthropic hat das zuletzt auch wieder untersucht mit einer neuen Studie, wo man einkategorisiert hat, welche Branchen sind am meisten betroffen, und Legal ist immer eine der Branchen, die am meisten betroffen sind, sprich Anwälte, natürlich Produktcompliance wahrscheinlich fällt auch darunter. Mich interessiert, was deine Einschätzung ist zum gesamten Berufsfeld, zur gesamten Branche. Natürlich nicht zuletzt durch AI-Tools wie eures, aber natürlich auch andere in dem Bereich. Meinst du, es wird in der Zukunft noch so viele Anwälte und Compliance-Manager brauchen, wie wir sie heute haben?
Also ich glaube tatsächlich, dass es sich massiv verändern wird. Also keine Überraschung, wird ja jeder sagen. Die Art der Arbeit. Also unsere Kunden und auch Juristen werden sehr viel weniger manuell Daten von einer Tabelle in die andere oder manuelle Prozesse Copy-Paste machen und dafür sehr viel mehr High-Value-Aufgaben. Weil am Ende des Tages muss jemand entscheiden. Und gerade im Legal- und auch im Compliance-Bereich ist es häufig auch eine Abwägungssache. Also in der Branche sagt man 100% Compliance gibt es nicht. Auch Marktaufsichtsbehörden berichten, es gibt keine 100% Compliant Produkte, die könnte man wirtschaftlich überhaupt nicht herstellen. Das heißt, es ist sehr häufig auch eine Abwägung zwischen wirtschaftlichen Aspekten, rechtlichen Aspekten, die jemand im Unternehmen, der verantwortlich ist, tragen muss. Und das heißt, es braucht immer noch Personen im Unternehmen, die Experten sind und die diese Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich glaube, am Ende wird es nicht weniger Mitarbeiter geben, die werden anders ausgebildet sein müssen, weniger manuelle Arbeiten machen und dafür aber sich um viel mehr eigentlich strategische Themen kümmern können. Und da, das ist das, was mich sehr fasziniert. Compliance wird heute als Bottleneck, als Bremse wahrgenommen in Unternehmen. Am Ende könnte man es auch als Enabler sehen, weil es natürlich, wer das geschickt gelöst hat, eröffnet dir eine Vielzahl an weiteren Vertriebsmärkten. Wenn du dein Produkt so designen kannst, dass es nicht erst am Zoll klar wird, ob du es jetzt nach Südkorea oder Brasilien vertreiben kannst, sondern wenn du schon beim Designprozess so optimieren kannst, dass du mit einer geringen Anzahl an Varianten, also ein Produkt in möglichst vielen Vertriebsmärkten compliant und rechtskonform verkaufen kannst, dann hast du auf einmal sehr viel mehr Business Opportunities. Und diese Art der Arbeit ist heute überhaupt nicht möglich, weil es kaum sozusagen geschafft wird, diesem Arbeitsaufwand hinterherzukommen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also den sehen wir auch immer wieder, dass es im Zweifel viel Zeit verschwendet wird mit Compliance-Aufgaben oder repetitiven, stupiden Aufgaben, die man an anderer Stelle einfach verwenden könnte. Da muss man den Mitarbeiter nicht entlassen, sondern kann ja für Wertstifter einsetzen.
Genau.
Und es bleibt in jedem Fall spannend in dem Bereich. Ich würde mit dir jetzt gerne nochmal auf das Kernthema von dir zu sprechen kommen, also worüber wir ganz am Anfang so ein bisschen gesprochen haben. Du hast kürzlich auf LinkedIn geschrieben, sinngemäß, der beste Kurs, den ich je besucht habe, hatte 25 Studenten und einen Professor, der sich weigerte, uns Antwort zu geben. Das war 2016 in Berkeley. 10 Jahre später fliegst du zurück, diesmal als Dozentin für Behavioral Economics, wie Menschen unter Unsicherheit entscheiden, welche Heuristiken wir nutzen und in welche kognitiven Fallen wir tappen. Was ist eine typische kognitive Falle, in die wir alle tappen, aber die kaum jemand kennt?
Also einer, der auf jeden Fall omnipräsent ist und auch sehr stark bei Gründern, ist definitiv der Confirmation Bias. Also im Prinzip der Bias, dass wenn ich eine Überzeugung habe, dass ich sehr selektiv neue Informationen so interpretiere, dass sie meine Überzeugung bestätigen und ich geschickt Informationen, die vielleicht dem widersprechen, ignoriere. Das sieht man einmal, indem ich, sage ich mal, die Podcasts oder die News Outlets verfolge, die eh schon, sag ich mal, meine Interessen oder meine Perspektiven sehr schön repräsentieren. Man sieht's aber auch bei Gründern, wenn ich eine Annahme habe oder eine These, auf der ich mein Unternehmen gründe und dann die Metriken vor allem beobachte, die, sage ich mal, erfolgsversprechend sind, während ich andere Metriken, vielleicht Nutzerzahlen oder Retention, eben außer Acht lasse, weil sie vielleicht eine andere, nicht so erfolgreiche Geschichte zeichnen. Mhm. Und das ist natürlich dann das Risiko, wo der Bias wirklich gefährlich wird.
Du sagst ja auch, dass du deine Forschung in eurem Unternehmen selbst nutzt, also für euer Produktdesign. Hast du dafür Beispiele, also wie du von deiner Forschung letztlich jetzt auch in deinem Startup profitierst?
Also es ist ganz viel, glaube ich, so, was immer wieder mit reinfließt, ob beim Produktdesign oder auch bei so Dingen wie Pricing. Zum Beispiel haben wir beim Pricing entschieden, dass wir mit einem sechsmonatigen reduzierten Preis anfangen und dann sozusagen der Möglichkeit zu kündigen, aber der automatischen sozusagen Verlängerung zu einem höheren Preis. Und das sind eigentlich gleich zwei Biases, die uns da, oder Heuristiken, die uns da in die Hände spielen. Das ist einmal der Loss Aversion, also wenn ein Nutzer dann schon die Erfahrung gemacht hat mit dem Tool und den Mehrwert erfahren hat, dann ist natürlich das Wegnehmen und der Verlust, die Angst vor dem Verlust, führt dann dazu, dass es natürlich weitergeführt wird. Auch Sunk-Costs in dem Fall, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich als Nutzer viele Produktdaten schon eingeführt habe, viel, sage ich mal, selbst zu dem System hinzugefügt habe, dann habe ich auch wiederum natürlich irgendwie diese Hemmung, das jetzt sozusagen zu verlieren. Und gleichzeitig auch noch der Default-Bias, dass ich einfach ein Default fühlt sich einfach automatisch fort, weil es immer wieder Kraft und Energie kostet, eine Änderung auszulösen. Und deswegen ist es so, wenn ich was als Default eingesetzt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so akzeptiert und weitergeführt wird, sehr viel größer. Aber vielleicht noch ein anderes Produktbeispiel, dass man diese Alarm-Fatigue hat, indem man eben sagt, wenn du bei 150.000 Gesetzen, die sich ständig ändern, irgendwie jeden Tag 50 Nachrichten bekommst, dass eben eine Gesetzesänderung stattfindet, dann tendieren wir dazu, das komplett zu ignorieren, wenn wir einfach überfordert werden. Deswegen haben wir auf dem Dashboard schon direkt die Relevanz mit reinfließen lassen und nur die Benachrichtigungen und Änderungen, die eben eine hohe Relevanz basierend auf Produktinformationen, Unternehmensinformationen mit sich bringen. Und so hat der Nutzer da, sage ich mal, reduzierte Informationen. Und an anderer Stelle in der App kann er sich alle Änderungen auch bei Bedarf eben ziehen. Mhm. Aber das führt eben dazu, dass wir da keine Überforderung auslösen.
Also ich habe da nochmal eine Frage in Bezug auf deine Doktorarbeit, weil du hast dich ja damit beschäftigt, warum Konzerne an Innovationen scheitern. Mhm. Kennst jetzt die deutsche Seite, kennst die Seite der USA. Und mein Gefühl hier in Deutschland, was mir zum Teil auch Sorge bereitet, ist, dass eben Konzerne genau daran scheitern, KI zu integrieren und in den USA die Adaption deutlich schneller stattfindet als hier und wir letztlich den Anschluss verlieren. Was sind deine Eindrücke, also im Vergleich USA und Deutschland, im Hinblick vor allem auch auf die Konzerne und natürlich auch mögliche Gründe oder gleich schon Lösungsansätze, wie wir es in Deutschland besser machen können? Oder vielleicht zuerst mal die Frage, ist das überhaupt so? Ist das nur subjektive Wahrnehmung von mir, dass es so ist? Und du sagst, nee, ist eigentlich in beiden Nationen gleich im Hinblick auf Konzerne. Wie siehst du das?
Ich kann es tatsächlich schon spiegeln. Natürlich ist jetzt USA auch nicht alles Silicon Valley. Mhm. Also gibt auch Gegenden, wo nicht so viele Early Adopter sind, die sofort jede neue Technologie ausprobieren. Aber ich kann das schon spiegeln. Wir haben die gleiche Erfahrung gemacht. Also dass wir quasi mit Unternehmen in USA, wir haben auch einen Kunden, der ist ein US-Unternehmen ist, wo sehr viel mehr einfach direkt schneller nach dem ersten Gespräch schon Interesse da ist, es auszuprobieren und dann auch die Entscheidung schneller trifft. Wohingegen ich in Deutschland schon sehr viel eben Skepsis und Zurückhaltung wahrnehme. Und das macht mir auch Sorgen, weil es so ist, dass, glaube ich, unterschätzt wird, wie viel Geld trotzdem auch diese unendlichen Runden an Diskussionen und Entscheidungen kosten. Also nicht nur Zeit aber auch Geld und Ressourcen. In der Zeit hätte man längst ein Tool ausprobiert, Erfahrungen, Daten gesammelt und dann mit diesen Daten sozusagen eine sehr viel fundiertere nächste Entscheidung getroffen. Mhm. Und das ist was tief Kulturelles, glaube ich, wo man natürlich schon auch durch Strukturen, Systeme in Unternehmen natürlich gegenwirken kann. Das muss aber von top-down kommen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig, das sozusagen bottom-up von den Mitarbeitern her alleine zu steuern. Und da habe ich auch auf jeden Fall nicht die Lösung, sondern kann nur einen Appell an alle Unternehmen, dass sie es eben ausprobieren und sich sehr stark überlegen, was ist sozusagen, was sind die Rahmenbedingungen, was ist Worst Case? Also nicht kopflos natürlich jedes neue Tool auf die most sensitive Daten irgendwie zugreifen zu lassen, aber was sind die Rahmenbedingungen? Und dann in diesem, sage ich mal, Spielfeld, was klar abgesteckt ist, dann aber auch Entscheidungen frei und schnell zuzulassen, ist aus meiner Sicht der einzige Weg. Und dementsprechend hoffe ich, dass das mehr durchsetzt sich.
Ja, wichtig ist es vor allem auch, öffentlichen Diskurs zu schaffen. Deswegen danke dir schon mal für die ganzen Einblicke, weil das motiviert ja auch Gründer da draußen, Unternehmer da draußen zu sehen, hey, in Deutschland wird noch was bewegt. Man muss nicht nur im Silicon Valley sein, um die deutsche Wirtschaft oder allgemein die Wirtschaft wieder voranzubringen. Deswegen danke dir schon mal für die Einblicke. Mhm. Noch eine letzte Frage. Ich habe es am Anfang nämlich angedeutet, dass ihr wohl einen neuen Investor bei euch drin habt oder bald drin habt. Was kannst du uns hier noch darüber teilen? Wer ist bei euch investiert?
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir einen Investor gewinnen konnten, der für uns, eine ganz neue Sicht und Perspektive auch mit reinbringt. Einmal fachlich, aber auch so als Signer in den Markt. Und zwar ist es Christian Lindner, der, wie kein anderer, natürlich auch eine Erfahrung und einen Blick aus der regulatorischen Sicht, aus der gesetzgebenden Sicht mit reinbringen kann und auch selbst natürlich weiß, wie komplex Regulatorik und Gesetze sind. Und wie schwer es ist für Unternehmen, im Prinzip durch diesen Dschungel an Regularien und dieses Red Tape effizient und innovativ zu arbeiten. Das heißt, wir haben da im Prinzip das gleiche Ziel. Und er sieht es eben sehr ähnlich, dass Deregulierung nicht unbedingt kurzfristig auf jeden Fall das Mittel der Wahl ist, sondern dass es Systeme, Tools und Ansätze braucht, damit Unternehmen mit dieser Situation, also mit dieser Komplexität einfach sehr viel effizienter arbeiten können, damit wir hier Europa eben diesen Nachteil der Regulatorik zu einem Wettbewerbsvorteil drehen können.
Ja, sehr beeindruckend. Also auch wirklich toll zu sehen, wie ihr das Ganze vorantreibt. Deswegen, Anne, ich danke dir nochmal in jedem Fall und schreibt super gerne nochmal in die Kommentare, ob ihr noch Fragen an die Anne habt. Ich bin mir sicher, dass wir da in Zukunft nochmal einen zweiten Teil organisieren können. Es wird sich sicherlich vieles bei euch tun die nächsten Jahre. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin und ja, sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, würde mich freuen.